was wir aus der ersten Lehreinheit gehört haben, dass das urtextliche Wort Charisma heißt. Und Charis ist die Gnade. Und deshalb wäre es korrekt übersetzt, dass wir von Gnadengaben sprechen. Das bedeutet die Gnadengaben des Heiligen Geistes. Und das Wort Gnadengaben drückt den Charakter der Gaben aus. Das ist die aktiv werdende, spezifisch wirkende Gnade Gottes ist. Die Gnade, in der Gott sich bewegt, durch die Gaben des Heiligen Geistes. Gnadengaben, dieses Wort, dieser Begriff sagt uns auch, es geht ja also nicht um sich was verdienen bei Gott oder dass Gott denen Geistesgaben gibt, die besondere Verdienste haben, so wie früher zu DDR-Zeiten die Straße der Besten oder so. Es geht bei den Gaben nicht um Konkurrenz oder irgendwelche anderen, ja, irgendeine Plattform, wo man sich verwirklichen kann, sondern das Wesen ist, dass die Gnade Gottes spezifisch wird durch Gaben und sich so in seinem Leib bewegt. Und wenn wir da zunehmen, und ich glaube, das ist der Wille Gottes, dass wir darin in Reife kommen und stärker werden und einfach mehr Gottes Gnade sich bewegt, dadurch, dass wir in den Gaben wachsen. Und wir hatten das in drei Gruppen eingeteilt. Es sind der 9 Gaben des Geistes und es gibt 3 Gaben, die man als Sprachengaben bezeichnen kann. Das Beten in Sprachen, die Auslegung und die Prophetie. 3 Gaben der Kraft oder Kraftgaben. Die Gabe der Heilung, Zeichen und Wunder. Und genau, die Gabe des Glaubens. Und die 3 Gaben von Offenbarung. Das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis und die Gabe der Unterscheidung. Genau, 3 Kraftgaben, 3 Sprachengaben und 3 Gaben, die Dinge offenbaren. Und wir schauen uns heute an das Wort der Weisheit. Ich würde als Definition vorschlagen, dass diese Gabe, ein Wort der Weisheit sagen zu können oder zu empfangen, ist eine Zuteilung vom Heiligen Geist, eine ganz kleine Portion aus der gesamten Weisheit Gottes. Und das tut der Heilige Geist zuteilen auf übernatürliche Weise. Das ist eine Gabe, wie wir es auch schon in der ersten Einheit hatten, die wir nur unter der Kontrolle des Heiligen Geistes ausüben können. Also wir können nicht bestimmen, wann die Gabe startet oder endet, aber der Heilige Geist teilt einen kleinen Teil der gesamten Weisheit Gottes zu. Und ich glaube, das gilt es zu unterscheiden von der Weisheit, die die Bibel auch erwähnt oder die im Wort Gottes genannt ist, dass wir allgemein Weisheit haben, gute Entscheidungen zu treffen oder auch eine praxisorientierte Weisheit, die jedem Gläubigen zur Verfügung steht. Und um die wir auch beten dürfen und sollen. Das finden wir im Jakobusbrief. Da steht geschrieben, wenn jemand Weisheit mangelt, dann soll er darum bitten. Und Gott wird jedem geben. Und ich denke, das ist zu unterscheiden, diese allgemeine Weisheit von dieser Geistesgabe, Wort der Weisheit. Wo also der Heilige Geist in einem bestimmten Moment einen kleinen Teil der unendlichen Weisheit Gottes austeilt. Und ich habe eine Menge Beispiele von Jesus und den Aposteln, wo sie in dieser Gabe gedient haben, damit wir uns mehr darunter vorstellen können. Und ich habe auch noch ein paar Beispiele, wie wir das auch schon selber erlebt haben und wie das diese Gabe auch sehr praktisch sein kann. Also die erste Schriftstelle finden wir Lukas 5. Ich lese also viel aus dem Wort Gottes, weil es einfach das so schön ausdrückt und zeigt. Lukas 5, ab 4. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Das ist auch eine starke Reaktion von Petrus, weil er seine Berufserfahrung und das, was er gelernt hat, dem unterordnet, was Jesus sagt. Weil ich habe mir sagen lassen, dass Fischen am Tag wenig erfolgreich ist. Wer schon mal am Meer Urlaub gemacht hat, hat bestimmt beobachtet, dass die Fischerboote abends rausfahren und dass sie nachts fischen. Und das finde ich eine starke Reaktion von Petrus, dass er sagt, wir haben nichts gefangen, aber wenn du es sagst, dann fahren wir eben auch am Tag raus, wo es fachlich gesehen nicht so viel Sinn macht. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen und sie winkten ihren Gefährten in einem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen. Hier muss ich irgendwie in eine alte Luther-Übersetzung geraten sein in meinem Bibelprogramm. Und sie kamen und sie füllten die Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fang, den sie getan hatten. Ebenso auch die Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Also durch das Wort von Weisheit kommt eine Sache in Gang und es geschieht ein Wunder. Und letzten Endes hat diese Situation zum Ziel, dass Jesus Petrus zum einen sagt, was seine Bestimmung ist und ihn in seiner erlernten Tätigkeit, in seiner Praxis einen Geschmack darauf gibt, wie das dann sein wird, dass er Menschenfischer werden wird. Und gibt ihm da ein ganz starkes Bild, dass durch die Kraft Gottes man am Tag einen riesigen Fischfang machen kann und dass genauso durch die Kraft Gottes er ein Menschenfischer wird. Also diese göttliche Weisheit gibt eine Offenbarung hinein. Was ist der Plan für dich, Petrus? Wie wird das sein? Und es war sehr, sehr stark erfahrbar für Petrus und seine Freunde, dass sie diesen großen Fang machen konnten. Und ein weiteres Ergebnis von dieser Gabe ist Überführung, weil Petrus dann, nachdem sie den Riesenfang gemacht hatten, steht hier, oh Herr, geh von mir hinaus, ich bin sündig. Es kommt Überführung mit dieser Gabe. Ein weiteres Beispiel von Jesus, Matthäus 21, ab Vers 1. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das euch gegenüberliegt, und zugleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr, bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, also vielleicht nachfragt, warum stiehlt er gerade die Eselin, dann sollt ihr so sprechen. Der Herr braucht sie und zugleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist. Da spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Und die Jünger sind dann hingegangen, es war genauso, wie Jesus gesagt hatte, und sie brachten die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie und setzten sich, da er setzte sich drauf. Jesus. Also das ist eine Erfüllung einer Prophetie aus Sacharja 9, was Jesus hier seinen Jüngern sagt. Und hier sehen wir wieder, dass etwas offenbart wird, was man mit seinem natürlichen Verstand nicht vorhersagen kann, dass da diese Eselin gibt, dass es dieses Fohlen gibt und dass es exakt dieses Gespräch geben würde. Das ist eben Offenbarung, die dadurch kommt. Und es geschah genauso, wie Jesus gesagt hatte. Dann ein Beispiel aus der Apostelgeschichte, wie das Wort der Weisheit wirkt und was es hervorbringt. Apostelgeschichte 6, die Passage, als zum ersten Mal Diakone gewählt wurden. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr, und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Hier sehen wir, dass sie auch ein Wort der Weisheit hatten, oder dass der Heilige Geist so eine kleine Portion Weisheit vom Himmel austeilte, weil eine Problemsituation entstanden war und sie diese Situation durch Weisheit vom Himmel gelöst haben. Und haben damit letzten Endes ein geistliches Prinzip erschaffen, was bis heute gilt und worüber ich oft auch lehre, wenn wir dienstlich unterwegs sind, dass es so wichtig ist für Gemeindeleitungen, den Dienst des Wortes und des Gebetes nicht zu vernachlässigen. Und dass es braucht, dass da Menschen sind, die für diese Aufgaben berufen sind, die praktischen Dinge zu organisieren und zu tun, und dass die Leiter einer Gemeinde achten müssen, dass sie das nicht vernachlässigen, am Wort und im Gebet. Das heißt, sie hatten hier ein Wort der Weisheit, was ihre Situation wunderbar gelöst hat. Eine Begleiterscheinung, wenn ein Wort der Weisheit kommt, dass das irgendwie allen Beteiligten automatisch klar ist, ja, hier steht, die Rede gefiel der ganzen Menge. Und das ist auch so eine Begleiterscheinung, wenn der Heilige Geist ein Wort der Weisheit gibt, ja, da ist irgendwie Einheit im Raum und die Sache ist klar. Und das Ergebnis lesen wir auch am Ende, dass das Wort Gottes wuchs. Es wuchs also Einmütigkeit, es war Wachstum der Gemeinde an Zahl und es war ein Moment, wo mehr Struktur in die erste Gemeinde kam. Ein ganz starker Moment eigentlich in der Geschichte von Gemeinde überhaupt. Dann einer der erwähnten Leute hier, Apostelgeschichte Kapitel 8, ab 26, ein weiteres Beispiel. Ein Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde. Und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Also Philippus konnte nicht wissen, dass dieser Mann unterwegs war, und er konnte es nicht menschlich organisieren, exakt in dem Moment auf diesen Kämmerer zu treffen, wo er gerade laut aus Jesaja liest. Aber der Heilige Geist hat das alles gewusst und inszeniert und hat ihm in dem Moment ein Wort gegeben, sich dort zu bewegen, und deshalb konnte dann diese Situation entstehen, dass sie im richtigen Moment zusammentrafen und Philippus ihm erklären konnte, was er liest, und ihn letzten Endes auch getauft hat. Also das Ergebnis hier ist ein offenes Herz und dass ein Mensch errettet wird und getauft wird. Und ich vermute stark, dass dieser Kämmerer, oder heute würde man sagen Finanzminister, dieses Staates von Äthiopien einen ganz starken Einfluss dadurch hatte in seiner Heimat. Das ist uns im Wort Gottes nicht beschrieben, aber ich gehe stark davon aus, dass er diese Erfahrung nicht verschwiegen hat zu Hause und sich dadurch dort Evangelium ausgebreitet hat. Ja, ein weiteres Beispiel aus der Apostelgeschichte, Kapitel 10. Das, was auch Jan mal in der Predigt behandelt hat, dass Petrus um die sechste Stunde aufs Dach stieg, um zu beten. Und dann wurde er hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß gleich einem großen leinernen Tuch herabkommen, an vier Zipfeln auf die Erde herabgelassen. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wieder erging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn: Was Gott gereinigt hat, mach du nicht unrein. Das aber geschah dreimal und das Gefäß wurde sogleich hinaufgenommen in den Himmel. Das war ja Petrus' Vorbereitung für seinen Dienst dann im Haus des Cornelius. Das war ja der erste Moment, wo das Evangelium zu den Nichtjuden kam im Haus des Cornelius. Die Leute haben das Evangelium angenommen, haben den Heiligen Geist empfangen zum ersten Mal in der Geschichte, haben Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehörten, das Evangelium angenommen. Und Gott muss den Petrus darauf vorbereiten, weil er ein ganz gesetzestreuer Jude war. Und wenn wir uns das kurz vorzustellen versuchen, es steht hier, er war hungrig und wollte essen. Und man bereitete das Essen. Er war auf dem Dach und die Dünste stiegen schon auf aus der Küche. Und das roch gut. Und zumindest mir geht es so, wenn man hungrig ist und dann schon das gute Essen riecht, dann läuft ein schönes Wasser im Mund zusammen. Und genau in dieser Situation gibt Gott ihm das Bild mit diesen Tieren und sagt, iss. In dem Moment, wo ihm schon das Wasser im Mund zusammenlief, dass die unten schon mächtig kochen. Ich denke, im Nahen Osten wird auch viel gekocht. Und Petrus sagt, keineswegs, nie habe ich irgendwas Unreines angerührt. Also er ist da ganz stark seiner Lehre als Jude treu. Und das passiert dann dreimal und Gott sagt, mach du nicht unrein, was rein ist. Und das war die Vorbereitung für ihn, dass er innerlich die Offenbarung hatte und überhaupt die Befähigung, es ist also richtig, in das Haus des Cornelius zu gehen. Es ist keine Sünde, sondern das ist von Gott, dass ich jetzt als Jude meinen Fuß über die Schwelle eines ungläubigen Tür setze. Er musste darauf vorbereitet werden. Petrus wäre nie mit den Leuten, die Cornelius geschickt hatte, mitgegangen. Und so öffnet also hier dieses Wort von Weisheit, was direkt an ihn ergeht, öffnet eine Tür für das, was Gott vorhat. Das Ergebnis ist wieder, dass Menschen gerettet wurden und ganz besonders, wie ich schon sagte, zum ersten Mal Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehörten. Und ich glaube, der ganze Vorgang hat Petrus seinen Horizont enorm gestreckt und erweitert. Dann Apostelgeschichte 15. Hier sind wir in diesem Konflikt. Es gab ja Leute, die dann ganz stark betonten, trotz dass wir jetzt uns zu Jesus bekehrt haben, müssen wir die Gesetze halten. Und dann verlangten das die Juden auch von den Heiden und da war Unklarheit darüber. Und das kam dann bis hin zu den Aposteln nach Jerusalem und sie haben darüber beraten. Da sind wir hier, Apostelgeschichte 15. Und ich lese ab 13, als sie aber schwiegen, also nachdem alle auch ihren Beitrag gesagt hatten, antwortete Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmt die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Was von jeher bekannt ist, deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Also das war ein sehr, sehr wichtiger Moment überhaupt in der ganzen Geschichte der Gemeinde und durch das Wort der Weisheit wird es hier in die richtige Richtung gelenkt. Es ist nicht vorstellbar, wie verheerend es gewesen wäre, wenn die Apostel ja anders entschieden hätten oder den Druck der streng gesetzesgläubigen Juden nachgegeben hätten, dass also auch die aus den Nationen alle Gesetze halten müssen und dass die jetzt beschnitten werden müssen und so weiter. Das wäre ein Riesenproblem gewesen, weil letzten Endes hätte es das vollkommene Opfer Jesu außer Kraft gesetzt. Und es hätte die ganze Gemeinde und auch die, die aus den Nationen errettet waren, hätte es zurückgebracht unter das Gesetz von Mose. Insofern war ihre Entscheidung hier und der Spruch von Jakobus wirklich von enormer Bedeutung, von der wir heute noch profitieren. Also es ist ein starkes Beispiel, wie ein Wort der Weisheit eine Weiche stellt, die manchmal hunderte oder tausend Jahre auch Folgen hat. Und es schaffte Einmütigkeit und auch Fortschritt, es bringt etwas voran. Wenn er diese Geschichte mal genau studiert, kann man rauslesen, dass darüber ganz, ganz hitzige Wortgefechte stattgefunden haben in den Gemeinden. Das war keine Kleinigkeit. Dann ein Beispiel von Paulus und Silas, Apostelgeschichte 16, ab Vers 6. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie vom Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in der Nähe von Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber in Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab, und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen hat, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Also hier haben wir wieder, dass Weisheit kommt und eine Anweisung zu Paulus in Form von einem Gesicht, was großen Segen bedeutete für Mazedonien und was wiederum eine offene Tür gab, dorthin das Evangelium zu bringen. Wenn wir das zusammenfassen, was das Wort der Weisheit als Gabe bewirkt, dann denke ich, sind die Kennzeichen, das Wort der Weisheit ist eng verbunden mit der Schrift. Jesus hat zum Beispiel aus Sacharja eine Prophetie erfüllt mit dieser Eselin, oder auch dann die Entscheidung von Jakobus gründet sich auch auf eine Prophetie aus Jesaja. Also das Wort der Weisheit ist eng verbunden mit der Schrift. Und es konkretisiert vorhergesagte Dinge oder allgemein konkretisiert es das Wann, Wie und Wo. Dann ist das Wort der Weisheit in der Regel nach vorne gerichtet, gibt also Weisung für kommende Ereignisse, ist konstruktiv und erschafft einen Fortschritt, erschafft Bewegung. Und wir haben gesehen, was an Ergebnissen, an Resultaten geschah, dass Überführung kam, dass das Wort der Weisheit Einmütigkeit oder Einheit schafft. Dann, wie ich schon erwähnte, dass einfach ein Fortschritt geschieht oder eine nächste Wachstumsphase eingeleitet wird. Offene Herzen, offene Türen und dass letzten Endes Gott dadurch verherrlicht wird. Was durch jede Gabe geschieht, dass Gott verherrlicht wird. Ja, Wort der Weisheit. Beim darüber Nachsinnen über das Thema fielen mir Situationen ein, wo auch wir erlebt haben, dass durch jemand ein Wort der Weisheit kam, was uns zum Segen wurde, auch in den praktischen Belangen. Ich erinnere mich, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, wo wir noch ganz massiv in der ganzen Frage unserer Kläranlage waren und wie wir das bauen und was mit den Abwässern werden soll. Und das war ja doch ein längerer Prozess. Und ich erinnere mich, dass wir mal zusammensaßen mit den Diakonen und darüber berieten. Und da kam durch jemand ein Wort der Weisheit: Wollen wir nicht, wenn wir einmal da unten die große Baugrube ausbaggern und das Ganze eben ausgebaggert ist und eingerissen wird, was steht, wollen wir nicht bei der Gelegenheit einen Gastank mit eingraben? Und das war, das war im Raum, jawohl, genau das machen wir. Also das war genauso, wie wir das mit dieser Diakonentscheidung lesen. Ja, genau. Und zu dieser Zeit wusste keiner von uns, dass unsere Erdleitung über den Hof undicht wird und dass wir so schnell unsere Heizung unten einbauen müssen im Pavillon, wie wir es getan haben. Das wusste zur Zeit niemand. Und wir haben ja diesen Gastank mit eingegraben und das, der Beweis, dass das von Gott war, war das Timing und auch, wie gut das ging. Weil wir konnten mit dem Gaslieferant den Deal abschließen, dass wir sagten, also wir wollen diesen Tank, und die Tanks, die tut man nicht kaufen, die tut man mieten. Aber wir wollen eigentlich nichts bezahlen, solange das Ding nicht in Betrieb ist, weil wir nicht wissen, wie viele Jahre der da liegt, ohne dass er gebraucht wird. Und der Gasanbieter war da einverstanden. Also wir haben im Jahr eine ganz symbolische Summe von 15 Euro, also unbedeutend. Und war damit einverstanden, dass wir also nicht die normalen Mietzahlungen leisten, sondern solange wie der Tank nicht gebraucht wird, kann der einfach da in der Erde sein. Und wir sagten, irgendwann mal, wenn wir das mal in Angriff nehmen, dass wir mal in die Pavillons die Heizung bauen und die Leitung dann durch die Erde auch abklemmen, dann haben wir wenigstens diesen Tank. Und das war einfach perfektes Timing vom Heiligen Geist. Das war ein Wort von Weisheit, weil eben dann kurze Zeit später, viel schneller als wir dachten, die Leitung, die von der Fabrik drüber kommt, undicht wurde und sich dann herausgestellt hat, dass es auch nicht reparierbar gewesen wäre. Und damit, dass der Gastank schon da war, war das Heizung einbauen ziemlich schnell und problemlos. Das war so ein Beispiel. Und ein weiteres Beispiel, denke ich, war, als die Leitung undicht wurde, die in der Erde liegt, dass die Frage stand, wo baggern wir denn auf? Wir wussten, es gehen Unmengen Wasser weg und dass in keinem der Gebäude rauskam, war klar, es kann nur die Erdleitung sein. Aber die geht ja erst herüber und dann über den ganzen Parkplatz und ja, wo baggerst du auf? Bei, ja, wie viel Meter waren das sein? 30, 40 Meter? Und ja, wir hätten auch mitten auf unserem Parkplatz anfangen können mit Baggern und den Parkplatz einreisen. Und da kam ein Wort der Weisheit, denke ich damals durch den Matthias, weil wir überlegt haben, wo fangen wir an aufzubaggern, um dieses Loch zu finden. Weil es war ja noch Heizsaison und so schnell konnten wir den neuen Kessel ja nur auch nicht einbauen. Es musste also schon erstmal irgendwie weiter so geheizt werden. Und der Matthias sagte, also ich würde vorschlagen, wir baggern an der Stelle auf. Weil da war früher mal ein Heizcontainer und da ist was angebunden worden und ich denke mal, dort ist es undicht. Und die gebaggert haben, wissen das, es war exakt diese Stelle. Wir haben nichts anderes unnötig einreisen müssen, unsere Parkplätze da aufbaggern, sondern es war genau diese Stelle. Da kam einfach ein Wort von Weisheit, wo der Heilige Geist das so eine Portion von göttlicher Weisheit zuteilt und wir konnten das an der richtigen Stelle aufmachen. Ich denke, dass das Wort der Weisheit und Wort der Erkenntnis eng zusammenhängen und manchmal ist das gar nicht unbedingt voneinander zu trennen. Deshalb wollen wir uns noch die Gabe anschauen, Wort der Erkenntnis. Und ich will versuchen, vielleicht doch ein bisschen den Unterschied der beiden Gaben herauszuarbeiten, wobei ich denke, dass es fließend ineinander übergeht. Also wie bei Weisheit auch, glaube ich, dass das Wort der Erkenntnis auch ein kleiner Teil der Erkenntnis Gottes, die der Heilige Geist zuteilt, auf übernatürliche Weise und dass auch diese Gabe unter der Kontrolle des Heiligen Geistes ausgeübt wird. Und Beispiele von Jesus aus Johannes 1, als Jesus auf Nathanael trifft, das lese ich mal, Vers 47. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Und Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Also die Gabe der Erkenntnis, glaube ich, funktioniert für manches so, dass Gedanken kommen und ich glaube, wieder andere können Dinge sehen. Nicht mit natürlichen Augen, aber irgendwie können die sehen. Und Jesus sagt, ich habe dich schon unter dem Feigenbaum gesehen, aber eben nicht mit dem Fernglas, sondern im Geist. Und das hat den Nathanael so stark überführt, dass er bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist Johannes 1, das ist in einer Phase, wo viele, viele Leute noch gar nicht wussten, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also Nathanael wurde überführt und erkennt, das ist der Sohn Gottes, der König Israels. Also auch zu Nathanael kommen, dadurch Erkenntnis. Dann ein weiteres Beispiel, wo ein Wort der Erkenntnis gesagt wurde, ist Johannes 4, ab 16, wo Jesus auf die Samariterin trifft. Er spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Und die Frau antwortete und sprach zu ihnen, ich habe keinen Mann. Und Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Also auch hier gibt der Herr eine Offenbarung über eine Situation, die man mit dem natürlichen Wissen nicht wissen kann. Und die Folge ist Überführung. Dann natürlich ein ganz starkes Beispiel aus der Schrift, was uns allen geläufig ist, Apostelgeschichte 5 mit Hananias und Sapphira, die zu Petrus kommen und sagen, wir haben unser Gut verkauft und wollen das Geld spenden, und sich herausstellt, dass sie nur einen Teil davon zu ihm brachten. Und Petrus hat das erkannt. Vers 3 sagt Petrus: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb, und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Dann wissen wir, dasselbe geschieht auch mit Sapphira. Auch sie hatte die Chance, die Wahrheit zu sagen, hatte sich entschieden, den Lügen ihres Mannes treu zu bleiben und ist auch gestorben. Hier kommt auch, Petrus hat Erkenntnis über die Motivation, über das, was in ihren Herzen war. Und es kam so eine starke Überführung, dass sie dabei ihr Leben lassen mussten. Hier ist auch ein weiteres Ergebnis, dass Furcht des Herrn in die Gemeinde kam. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass nach diesem Erlebnis die Furcht Gottes gewaltig zugenommen hatte. Und dass der Glauben wuchs und dass geistliche Freiheit gewachsen ist und Zeichen und Wunder geschahen. Wenn ihr in dem Text dann weiterlest, könnt ihr das sehen, dass mehr Freiheit war, dass Zeichen und Wunder geschehen konnten. Ein weiteres Beispiel, ein anderer Hananias, der von Damaskus, Apostelgeschichte 9, ab Vers 10. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung: Hananias. Er aber sprach: Siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, welche die gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat im Gesicht einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Also hier bekommt Hananias eine Offenbarung, dass Paulus an dem ganz bestimmten Ort ist, oder damals noch Saulus. Und er folgt diesem Wort der Weisheit, und die Folge ist ein offenes Herz, und Saulus wird zu Paulus. Ja, dann natürlich Petrus im Haus des Cornelius. Petrus bekommt er dann diese Delegation zu Besuch, die Cornelius losgeschickt hat. Das finden wir Apostelgeschichte 10, 19. Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. Steh aber auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Petrus aber ging zu den Männern hinab und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Was ist die Ursache, weshalb ihr kommt? Also das Wirken Gottes wird hier vorbereitet, wo dann zum ersten Mal Heiden das Evangelium annehmen. Dann glaube ich, was auch eine Begebenheit ist, wie Erkenntnis wirkt, wo Paulus Apostelgeschichte 20 gewarnt wird. Das finden wir auf Vers 22. Und siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem, und ich weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Also Paulus hat hier Erkenntnis darüber, was mit ihm geschehen wird und was sein weiterer Weg sein wird, auch wenn er nicht angenehm war. Und darauf bezieht sich auch die nächste Situation, Apostelgeschichte 21, ab Vers 10. Als wir nun mehrere Tage blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab, und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach: Das sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern. Also hier kommt noch zu dem, dass Paulus selber Erkenntnis bekam, hinzu, dass er noch durch einen anderen Prophet die Bestätigung hatte, so wird es passieren. Und Paulus wird dadurch gewarnt und kann sich vorbereiten auf das, was ihm bevorsteht. Also die Gabe der Erkenntnis bewirkt Überführung oder Bestätigung. Ich glaube, dass diese Gabe irgendwie vorbereitend wirkt für Wunder. Und ein Ergebnis dieser Gabe ist, dass mehr Freiheit im Geist irgendwie freigesetzt wird oder entsteht. Ja, Weisheit und Erkenntnis. Und ich möchte insgesamt gerne mit der ganzen Serie, dass wir Geschmack daran bekommen, dass eine Lust in uns entsteht, dass der Herr uns diese Gaben gibt und dass wir uns in diesen Gaben lernen zu bewegen und dass das etwas ganz Natürliches in unserem Leben wird. Nicht irgendwas ganz Abgefahrenes, sondern dass das irgendwie mehr und mehr ein Bestandteil wird, was unsere Nachfolge betrifft und dass der Heilige Geist die Freiheit hat, uns ein Wort zu geben in bestimmten Situationen, ein Wort der Weisheit oder ein Wort der Erkenntnis. Und dass dadurch auch diese herrlichen und wunderbaren Ergebnisse, die wir gehört haben, eben kommen. Dass offene Türen da sind, dass mehr Freiheit im Geist kommt, dass Überführung kommt, dass Menschen auch von verkehrten Wegen umkehren können, dass Überführung kommt, auch dargestellt, dass Menschen den Herrn erkennen, so wie dieser Nathanael, der als Reaktion sagte, dass Jesus ihm eigentlich sagen konnte, du warst unter dem Feigenbaum dort und dort, und seine Reaktion war, du bist der Sohn Gottes. So eine Überführung und Offenbarung kam dadurch zu ihm. Und das sind Dinge, die wunderbar sind, die unseren Glauben stärken und die, ja, ohne die es nicht gehen wird in der Zukunft. Und ich hatte so den Gedanke, dass wir immer dann, wenn wir über ein oder zwei Gaben gesprochen haben, danach konkret beten, dass der Herr sie uns gibt. Das heißt, ihr müsst schon überlegen, welche Gabe ihr wollt. Ich denke, es ist auch nicht verboten, alle Gaben zu wollen, wobei ich denke, das ist doch recht viel, was es dann auch zu lernen gibt. Deshalb will ich noch mal ganz kurz allgemein lehrmäßig eine Grundlage legen. Also Geistesgaben gibt der Herr gerne. Und wir wissen, der Heilige Geist ist durch und durch gut. Deshalb ist das, was er gibt, durch und durch gut. Und wenn wir das genau analysieren, was Paulus darüber sagt, glaube ich, kann man folgende Schlüsse daraus ziehen. Ich denke, wenn Paulus sagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle und ich will, dass alle in Sprachen beten. Und wenn er dann sagt, in ein paar Versen weiter, strebt aber noch viel mehr nach der Gabe der Weissagung. Weil mit dem Sprachengebet erbauen wir uns selbst, und das ist wichtig, aber durch die Gabe der Weissagung wird die ganze Gemeinde erbaut. Und das Ziel überhaupt aller Gaben kann man zusammenfassen in dem Wort Erbauung. Wenn man das anschaut, dann finde ich, kann man daraus schlussfolgern, dass der Heilige Geist jedem die Gabe des Sprachenbetens gibt, jeden, der das will. Wer irgendeine dieser Gaben nicht will, da wird sie natürlich auch nicht bekommen. Der Herr zwingt niemand zu irgendetwas. Und wenn Paulus sagt, aber darüber hinaus strebt danach zu Weissagen, dann bin ich der Meinung, dass auch jeder, der das will, die Gabe von Weissagung empfangen kann. Bedeutet also, der Standort sind, denke ich, diese beiden Gaben für jedes Kind Gottes. Wenn die Frage ist, ja, welche Gaben will mir der Herr denn geben oder will er mir überhaupt eine geben oder wie viel will er mir geben, wäre das mein Vorschlag als Schlussfolgerung aus diesen Schriftstellen, dass das Beten in Sprachen und die Gabe von Weissagung oder Prophetie, diese beiden Gaben möchte er, denke ich, jedem geben, der ihn darum bittet. Und dann, das ist meine Meinung, wenigstens noch eine Gabe darüber hinaus. Und von daher, bei wem da innerlich etwas mitschwingt oder bei wem auch bei den Beispielen, die wir sehen im Wort von Jesus selber und auch bei den Aposteln, Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, wer sagt, ja, so will ich gerne dienen können, ich will gerne sowas empfangen, ich will gerne in Situationen ein Wort von Weisheit sprechen, was so einen Segen bringt, was sofort Einheit schafft, was ein Problem löst, was einfach so diesen Lichtstrahl Gottes in eine Situation bringt und es geht voran. Es geht vorwärts. Dass wer das gerne möchte und sagt, diese Gabe hätte ich gerne, dass er nach vorn kommt und wir bitten den Heiligen Geist darum, dass er die gibt. Und dann werdet ihr sehen, wenn vielleicht mal wieder eine Gebetszeit ist oder in der Jobsgruppe oder in eurer persönlichen Zeit Und ich glaube, Gaben zu empfangen, man muss einmal wirklich konkret darum bitten. Ich glaube, dass es einfach auch nur höflich ist dem Heiligen Geist gegenüber. Und er muss schon von uns wissen, will er das überhaupt oder nicht. Und wenn wir das getan haben, dann ist es irgendwie gut, dass wir permanent so unsere Antenne draußen haben in unserer Gemeinschaft mit Gott. Ob es da ein Signal gibt, ob da ein Wort kommt. Ihr erinnert euch vielleicht an das Seminar mit Markus, wo die Frage jemand stellte, wieso hast du immer prophetische Eindrücke? Und die Person sagte, weil ich das will. Also wir können das nicht erzwingen oder irgendwie produzieren, aber es braucht so von uns, dass unsere Satellitenschüssel ausgerichtet ist und dass Strom drauf ist, damit das Signal auch draufkommen kann. Und wenn wir ihn ehrlich darum bitten, er wird uns das geben. Das würde ich vorschlagen, dass wir das tun. Also wer gerne die Gabe der Weisheit oder die Gabe der Erkenntnis möchte, lade ich euch ein, vorzukommen. Wobei auch gerne ihr sitzen bleiben könnt und sagt, es kommen noch andere Gaben und die hätte ich lieber, dann müsst ihr dann vorkommen, wenn die dran sind. Jesus, danke, dass du deinen Geist ausgesandt hast, dass wir das lesen können im Wort, wie die Jünger deinen Heiligen Geist empfingen zu Pfingsten. Herr, danke für das Riesenprivileg, dass wir jetzt leben können in dieser Zeit, wo dein Geist ausgegossen ist, im neuen Bund, Herr. Und Heiliger Geist, wir wollen dir zuerst sagen, wir schätzen dich sehr. Du bist eine Person Gottes. Du bist durch und durch gut. Und wir lieben dich. Es ist so viel Böses über dich geschrieben und gepredigt worden. Aber wir sehen, Heiliger Geist, du bist gut. Du tust niemals Dinge, die uns verletzen oder beschädigen. Und dein Wesen ist vollkommen rein. Du bist unser Lehrer, unser Helfer. Wir freuen uns, dass du in uns wohnst und wir schätzen deine Gaben, die du gibst, Herr. Wir schätzen, Heiliger Geist, dass du so viele wunderbare Gaben bereithältst. Und wenn wir sehen, allein in deinem Wort, welche herrlichen Ergebnisse das gibt, wie dadurch einfach deine Gnade ganz spezifisch wirkt in Situationen, konkret zum Anfassen. Und das beim geistlichen Bau und beim praktischen Bau, in allen Bereichen, Herr. Das ist wunderbar, Jesus. Und Herr, wir stehen hier und wollen gerne in all dem wachsen. Und so bitten wir dich, Heiliger Geist, dass du uns austeilst, die Gabe, ein Wort der Weisheit zu empfangen oder ein Wort der Erkenntnis. Wir möchten das gerne empfangen, Heiliger Geist. Wir möchten das erleben, dass du uns so eine kleine Portion der göttlichen Weisheit zuteilst. Wir möchten das erleben, dass du Erkenntnis gibst und es dadurch offenbaren kommt, wie die Dinge wirklich liegen. Wir bitten dich darum, Heiliger Geist, und wir bitten dich, dass du uns hilfst und lehrst, wie wir das üben können, wie wir beginnen können damit, dass du in deiner endlosen Weisheit weißt, wie du uns das vermitteln und geben kannst. Und Herr, manchmal haben wir so eine Furcht, Dinge falsch zu machen, die uns manchmal zurückhält, Schritte zu gehen. Und Herr, wir wollen Furcht, da Fehler zu machen oder irgendwas zu verderben, wollen wir hinlegen, Jesus. Wir vertrauen darauf, dass das gut wird. Und wir sind gespannt, was du tust, Heiliger Geist. Amen. Gut, lasst uns wieder Platz nehmen. So, ich weiß nicht, wann es sein wird, aber die nächste Einheit wird dann gehen um die Unterscheidung der Geister als die dritte Offenbarungsgabe. Und also dazu möchte ich euch stark ermutigen, dass ihr in euren Gebetszeiten eure Antenne ausfahrt und ob da etwas kommt vom Heiligen Geist, und dass er das vielleicht selber auch laut vor euch hin ausspricht oder euch Notizen macht über manche Dinge. Und so irgendwie, wir beginnen uns darin mehr zu bewegen als bisher.